Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel.
Krieg in Syrien. Ist die Diplomatie zu Ende oder ist hier das Ende der Diplomatie erreicht? Das ist unser Thema heute im Wortwechsel und dazu begrüßt sie Monika van Weber. Es war deutlich ruhiger geworden in der Berichterstattung zu Syrien. Der IS scheint militärisch geschlagen. Die Amerikaner planen den Truppenabzug. Von Frieden in Syrien spricht allerdings niemand. Wie ist denn die Situation zu beschreiben? Woran scheitert die Diplomatie in Syrien so hartnäckig? Und wie könnte eine Zukunft für Syrien und für die Syrer aussehen? Darüber reden wir heute mit Christine Hellberg. Sie ist Journalistin, die lange in Syrien gelebt hat. Mit dem Historiker Michael Wolfsohn und mit Christine Lüttich von Adopt a Revolution. Eine Initiative ist das, die zivilgesellschaftliche Projekte in Syrien unterstützt. Frau Lüttich, fangen wir auch gleich an mit der Zivilgesellschaft. Sie selbst haben auch in Syrien gelebt bis zum Jahr 2011 und Sie haben über diese Initiative natürlich auch nach wie vor viel Kontakt zu Syrien. Nach 8 Jahren Krieg, die es inzwischen sind, wie würden Sie die Lage der Zivilgesellschaft heute beschreiben?
Die Situation ist leider dramatischer als je zuvor. Und wenn wir mit Menschen in Idlib sprechen, sowohl der Bevölkerung als auch zivilgesellschaftlichen Initiativen, dann sagen sie, die größte Angst, die sie haben, ist eigentlich das Vorrücken der Bodentruppen des Regimes. Denn alle wissen aufgrund der Erfahrung, was folgt: Verhaftung, Plünderung, Razzien und Aushungerung.
Die Bodentruppen, die jetzt gerade auf Idlib marschiert sind. Herr Wolfsohn, der Kampf um Idlib ist voll entbrannt. Das ist das letzte Rebellengebiet. Wie würden Sie denn die Lage militärisch beschreiben?
Militärisch ist ja eindeutig. Es ist sowieso die letzte Bastion der Aufständischen, deren Ende vorhersehbar ist. Frau Lüttich hat das völlig realistisch beschrieben. Aber zurück auf uns. Wir haben den Abtransport der früheren Fälle der Zivilbevölkerung aus anderen Teilen Syriens nach Idlib sozusagen als große humanitäre Aktion bejubelt. Es war vorhersehbar, dass irgendwann Idlib angegriffen würde. Das ist nun der Fall. Also der Zynismus, der auch die westlichen Gesellschaften und auch uns in Deutschland kennzeichnet, ist kaum zu übertreffen.
Nach Idlib durften sozusagen, Sie haben es gerade gesagt, eben viele der Rebellen, die woanders vertrieben wurden oder besiegt waren, hin sich zurückziehen. Frau Hellberg, wenn dieser letzte Kampf gekämpft ist, wer hat denn dann am Ende diesen Krieg gewonnen?
Nun, den Krieg hat militärisch tatsächlich schon Präsident Bashar al-Assad gewonnen, mit Hilfe des Irans und mit Hilfe Russlands, seiner engen Verbündeten. Er muss aber die Macht im Land natürlich teilen. Er hat im Grunde auch an Macht verloren im Vergleich zu den Zuständen vor 2011. Das heißt, er muss lokale Kriegsherren, er muss Milizen beteiligen, die für ihn am Boden gekämpft haben. Und wir sehen ja eigentlich auf internationaler Ebene Schweigen, Hilflosigkeit, also ein diplomatisches Totalversagen der Weltgemeinschaft, jetzt auch in Bezug auf Idlib und in Bezug auf die Verbrechen, die dort geschehen. Und da sehen wir eben, dass sämtliche Formate, ob das in Genf war, UN geführt, oder ob das in Astana war, zwischen den Regionalmächten, also Russland, Iran und der Türkei, dass diese Formate eigentlich sämtlich gescheitert sind.
Sie sagen, wir erleben Schweigen, aber wir erleben auch so den Beginn des Gedanken, Christine Lüttich, von sowas wie Normalisierung im Sinne von, wenn Assad das jetzt gewonnen hat, diesen Krieg, was niemand erwartet hatte, dann müssen wir ihn jetzt halt hinnehmen.
Ja, von Normalisierung würde ich nicht sprechen. Also ich denke, das ist genau die Falle, in die alle tappen momentan. Nämlich einerseits die Annahme, es gäbe so etwas wie einen syrischen Staat oder ein Staatswesen, das funktioniert. Wenn man tatsächlich mit Menschen in Syrien spricht, wir haben ja durchaus Kontakte zu Leuten, die mittlerweile im vom Regime kontrollierten Gebieten leben. Dann hören wir, dass es riesige Haftzentren gibt. Also das sind zum Teil zurückeroberte Gebiete, wo Leute in sogenannten Shelters, aber de facto eigentlich Haftanstalten, zu Zehntausenden gehalten werden. Wir erleben auch, dass in friedliche Aktivistinnen, die seit 8, 9 Jahren sich einsetzen, beispielsweise in der Hafenstadt Tartus, die nie unter Rebellenkontrolle war, entführt werden, verschwunden sind. Eines der Mechanismen, die das Regime schon vor 2011 auch angewandt hat. Und ich denke, was wir ganz klar daran sehen, ist, dass die Strategie, nämlich dieses Land wird nicht regiert, es wird durch Geheimdienste, durch Sicherheitsdienste sozusagen in Schach gehalten und die Leute werden unterdrückt und eingeschüchtert. Das ist die Strategie, die wir nach wie vor kennen. Und von Normalisierung kann auch einer an angesichts der Tatsache, dass 3,5 Millionen Menschen angewiesen sind auf humanitäre Hilfe, eigentlich keine Rede sein.
Michael Wolfson, aber Stichwort Normalisierung, der Innenminister von Bayern, Herrmann, hat gerade auf der Innenministerkonferenz gesagt, naja, wenn jetzt Assad doch wieder einen großen Teil Syriens kontrolliert, dann könne man doch auch Assad-nahe Flüchtlinge zum Beispiel wieder zurückschicken. Ist das, gehört das zu diesem Bereich? Versuch der Normalisierung der Verhältnisse?
Scheinbar ja. Tatsächlich ist die Situation etwas schwieriger, als Frau Lüttich sie völlig zu Recht darstellt. Ich meine jetzt schwieriger aus deutscher und europäischer Sicht. Natürlich ist Assads Regime ein Terrorregime, eine Diktatur, ganz schrecklich. Rückführung also unter dem Aspekt völlig inakzeptabel. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass das Assad-Regime als Diktatur, als terroristisches Regime, terroristisch gegen die eigene Bevölkerung, leider kein Alleinstellungsmerkmal hat. Also wo fängt man an, wo hört man auf? Ein ganz schwieriges Problem. Ich möchte nicht Landes- oder Bundesinnenminister sein. Auf der einen Seite hatte Herrmann recht, auf der anderen Seite eben nicht. Und wenn wir über Syrien hinausschauen, und das müssen wir Prioritäten setzen. Es ist eine Wahl zwischen Pest und Cholera.
Frau Helberg. Nein, es ist keine Wahl zwischen Pest und Cholera. Wir haben in Syrien eine große Auswahl von Menschen und von Interessen und von Richtungen. Es ist eben nicht so, dass wir uns entscheiden müssten zwischen dem Assad-Regime auf der einen Seite und dschihadistischen Kräften auf der anderen Seite. Das zeigt da eben auch gerade, was Frau Lüttich erzählt hat über die Zivilgesellschaft, die in Teilen noch existent ist, in weiten Teilen natürlich das Land verlassen musste. Und wir reden hier von ungefähr noch 18 Millionen Syrern, die im Land sind, die in den Regimegebieten von Angst regiert und beherrscht werden. Das ist richtig. Wir wissen nicht, was diese Menschen wirklich in ihren Herzen tragen. Aber es gibt auch darunter viele Menschen, die sich Veränderung wünschen, natürlich zum Positiven. Die haben auch Angst vor dschihadistischer Kontrolle. Aber sie wollen sich auch nicht weiter unterdrücken lassen von dem Assad-Regime, von einer solchen. Das sind im Grunde zwei totalitäre Modelle im Sinne von entweder du bist für mich oder du bist gegen mich, entweder du bist mein Freund oder mein Feind. Da sind die sich also ideologisch sehr ähnlich. Aber ich würde noch mal gerne zurückkommen auf Herrn Herrmann, den bayerischen Innenminister, um das mal ganz praktisch zu beantworten. Natürlich wollen wir die Syrer so schnell wie möglich gerne zurückschicken in ein sicheres Herkunftsland. Das Problem ist, dass die Vision von Bashar al-Assad, das Land wieder aufzubauen und das Ganze dort zu normalisieren, nicht dazu führen wird, dass die Menschen zurückkehren können, weil eben der Wiederaufbau etwa, wie Herr Assad ihn plant, dazu führt, dass diese Menschen gar nicht willkommen sind, dass diese Menschen ihr Eigentum verlieren zum Beispiel, dass sie enteignet werden und dass sie aus Mangel an Sicherheit eben nicht zurückkehren können, weil sie unter Generalverdacht stehen, wenn sie aus ehemals oppositionellen Gebieten kommen. Wenn Herr Herrmann jetzt sagt, die Gefährder und die Straftäter, die müssten wir doch mindestens zurückschicken können, dann haben wir damit zwei Probleme. Erstens, wir brauchen auch dafür ein Abkommen mit Damaskus und zum jetzigen Zeitpunkt in einen Dialog mit dem Regime zu treten, halte ich für genau den Weg in die falsche Richtung. Und zweitens sind Gefährder in Syrien gar nicht sicher. Denn die syrischen Geheimdienste haben eine lange Geschichte, wie sie mit Dschihadisten umgehen, wie sie sie benutzen zum eigenen Machterhalt, für die eigenen Interessen. Das geht Jahrzehnte zurück in der Region, wie extremistische Gruppen manipuliert werden durch die syrischen Geheimdienste. Das heißt, diese Gefährder wären auch gar nicht sicher. Und noch ein ganz kurzer letzter Aspekt. Mit wem müssten wir denn reden in Syrien? Wir müssten mit dem obersten Geheimdienstkoordinator sprechen, Ali Mamluk. Das ist Assads Sicherheitsberater. Dieser Herr wird mit internationalem Haftbefehl gesucht, weil er in Syrien durch die Bundesanwaltschaft angeklagt ist wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Das heißt, mit solchen Leuten wollen wir uns gar nicht einlassen, mit denen wir eigentlich reden müssten.
Das ist richtig, aber wir können uns die leider nicht aussuchen. Das ist ja genau das Dilemma, das ich versucht habe darzustellen. Jedes Wort, das Sie gesagt haben, völlig richtig, aber es ist eben ein Dilemma und das muss man sehen. Wir haben es leichter, Frau Helberg, indem wir sozusagen vor dem warmen Ofen sitzen und nur die moralischen Aspekte nur in Anführungszeichen betonen können.
Ja, Sie haben völlig recht. Sie haben völlig recht. Ja, aber da würde ich Ihnen auch widersprechen und zwar ganz vehement. Also wenn es uns darum geht, dass wir auch, und ich denke, dass der Aspekt, den Sie ansprechen, einen nachhaltigen Frieden oder zumindest Stabilität in der Region schaffen wollen, dann sehen wir am Beispiel Irak, dann sehen wir aber auch am Beispiel beispielsweise des Libanons, des kleinen Nachbarlandes, wie instabil nämlich durch die Dominanz Assads und seiner Verbündeten die Region geworden ist. Wir sehen, dass nämlich die Rivalitäten auch zwischen Saudi-Arabien und dem Iran eben nicht kleiner geworden sind. Genau. Wir sehen die Probleme auch mit dem Iran und dem Nuklearabkommen. Und ich denke deswegen, und das ist ist genau die Forderung, die eigentlich viele Syrerinnen und Syrer und vor allem zivilgesellschaftliche Akteure erheben. Sie sagen, wir brauchen eine nachhaltige, friedliche Lösung für Syrien. Wir können keinen negativen Frieden, der da heißt, einfach nur Waffenabgabe und alles geht weiter wie bisher, brauchen. Das wird nicht das bringen, wovon auch Europa sozusagen träumt, nämlich eine Befriedung der Region des sogenannten Nahen Ostens.
Ja,
ich denke, wenn wir uns das angucken, vielleicht noch ganz kurz dieser Punkt, dann müssen wir uns überlegen, 50% der syrischen Bevölkerung sind vertrieben oder geflüchtet in der Region. Diese Menschen, das hat auch eine jüngste Studie der Weltbank belegt, die mit dem BMZ zusammen herausgegeben wurde, von den 5,6 Millionen, die in der Region vertrieben wurden, sprich im Libanon, in der Türkei und im Irak und Jordanien, denn die schultern die große Last der Geflüchteten, nicht wir hier in Deutschland, noch mal kurz angemerkt. Davon sind lediglich 103.000 Menschen bisher zurückgekehrt. Das ist lächerlich, das kann man noch nicht mal in Prozentzahlen ausdrücken. Was ist der größte Grund? Der Hauptgrund ist, dass die Menschen Angst haben vor der Sicherheitslage. Und da wurde dezidiert nachgefragt, vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung, was meinen Sie mit der Sicherheitslage? Und da geht es eben nicht nur um Kampfhandlungen, da geht es vor der Angst vor Entführung, verschwunden werden und vor dem Verlust von Eigentum. Das heißt, wenn wir diese Probleme nicht grundsätzlich lösen, dann wird es auch keinen Frieden und keine Stabilität in der Region geben.
Dann überhaupt lassen Sie uns, lassen Sie uns
Sekunde,
noch mal zu.
Eine Sekunde, ja? Vor überhaupt keinen Widerspruch diesbezüglich, aber das kann man alles sehr schön sagen, aber auch hier mehr Selbstkritik, nicht Sie persönlich, versteht sich, sondern jetzt die internationale Gemeinschaft und nicht zuletzt auch die deutsche Politik und Gesellschaft. Denn bis 2011 haben alle mit dem Assad-Terrorregime Business as usual betrieben, schließlich der Obama-Administration. Also wir sind alle gar nicht so unschuldig und wir waschen unsere Hände in Unschuld. Wie gesagt, das gilt nicht persönlich, aber als gesellschaftliches Versagen ist das schon für die westliche, für die internationale Gemeinschaft eine Katastrophe.
Lassen Sie uns mal versuchen, zu den Akteuren zu kommen. Wer in dieser Region alles Akteur ist, mit welchen Interessen? Und deswegen kommen wir noch mal zur Situation in Idlib, letztes großes Rebellengebiet. Wir haben schon gesagt, 3 Millionen Menschen etwa leben da, die Hälfte davon Binnenflüchtlinge, die dort eben gerade hingeschickt worden sind, nachdem andere Gebiete erobert worden waren. Eine Stadt dabei ist Kafranbel, eingekreist inzwischen. Diese Stadt gilt so als Symbol für die syrische Revolution der ersten Stunde. Dort gab es die ersten Demonstrationen im Jahr 2011, von dem Sie gerade gesprochen haben. Herr Wolfsohn, Demonstrationen für Freiheit, Würde, Demokratie, Ende der Vetternwirtschaft, Korruption und vieles mehr. Und dort habe ich zumindest gelesen, Frau Hellberg, hoffen Menschen jetzt geradezu auf den Schutz durch Dschihadisten. Wie kann das sein?
Nun, diese Menschen sind ganz grundlegend enttäuscht, weil sie ja über Jahre hinweg Schutz gefordert haben. Das war eine ganz frühe Forderung der Revolution. Das Assad-Regime hat ja die Luftwaffe eingesetzt seit Februar 2012 gegen oppositionell kontrollierte Gebiete. Wir haben Jahre, da gab es 70% des Landes, das oppositionell kontrolliert waren, mit gewählten Provinzräten, mit Hunderten von lokalen Räten. Also wir reden von den Jahren 2014, 15, 16. Das heißt, das war wirklich der Versuch, eine alternative Ordnung zu etablieren, die immer wieder zerstört wurde, gezielt durch ab 2015 auch russische und eben syrische Luftangriffe. Und daraus ging hervor natürlich der Schrei nach Schutz, also der Wunsch, die Forderung an die internationale Gemeinschaft, Schutzzonen einzurichten, Flugverbotszonen einzurichten. Das war eine frühere Forderung, die nicht umgesetzt wurde mit dem Argument, dass wir dort dafür ein Mandat des Weltsicherheitsrates brauchen, zu Recht. Nur dann ist es völkerrechtlich gedeckt. Das ist nie passiert, wegen des Vetos Russland. Trotzdem hat der Westen aber militärisch interveniert. Es gibt eine westliche Militärintervention in Syrien, die sich gegen den IS richtet, den sogenannten Islamischen Staat, der jetzt weitgehend besiegt ist. Aber das war natürlich eine sehr einseitige und sehr verlogene Intervention, zu sagen, also wir erlauben uns die Bombardierung syrischer Städte gegen den IS ohne UN-Weltsicherheitsratsmandat. Aber für den Schutz von Zivilisten bestehen wir auf ein Mandat. Und diese Menschen in Kafranbul, die nun also jahrelang da in ihrem zivilen Widerstand aktiv waren und die sich verraten fühlen von der Welt, denen ist es vor Ort im Grunde egal in manchen Momenten, wer sie beschützt oder wer dort noch da ist, die leiden genauso unter den Dschihadisten. Wir reden hier von der Gruppe Hayat Tahrir al-Sham, HTS. Das ist die ehemalige Nusra-Front mit einigen anderen zusammen, also der Al-Qaida-Ableger in Syrien, wenn man so will, aus westlicher Sicht Terroristen, ganz richtig, und aus Sicht der Menschen vor Ort eben auch Extremisten, mit denen sie gar nicht leben wollen.
Aber
von denen sie
ihnen
auch
noch lieber, offensichtlich.
Ja, was heißt noch lieber? Es kommt darauf an, mit wem sie sprechen. Also ich habe neulich einen syrischen Journalisten getroffen, der sagt, also akut ist die Gefahr natürlich größer von von HTS, von Dschihadisten, weil die leben unter uns. Wir wissen gar nicht, wer mich da morgen vielleicht erschießt oder mit einer Autobombe tötet. Aber langfristig ist die Gefahr durch das Regime größer, weil Assad einfach bleiben wird, während diese ganzen dschihadistischen Gruppen kommen und gehen und irgendwann wieder Syrien auch verlassen werden.
Frau Lüttich. Aber ich denke, das ist ja genau das, was Frau Hilberg gerade beschreibt. Das sind genau die Probleme. Und ich denke auch, da kommen wir mit dieser Geopolitik-Diskussion nur ein Stück weit weiter, wenn wir die Komplexität erfassen wollen. Wie Frau Hilberg schon eben beschrieben hat, sind die Menschen dazu gezwungen worden eigentlich, oder sie sitzen wie ein Sandwich sozusagen gepackt. Ja, einerseits haben sie, auf der linken Seite werden sie unterdrückt, oder auf der einen Seite werden sie unterdrückt durch die Islamisten, auf der anderen Seite werden sie bombardiert aus der Luft mit, und das möchte man auch nochmal erwähnen, international geächteten Munition, Streubomben, Brandbomben, Fassbomben, die schon von der UN-Resolution 2139 2014 geächtet wurde, unter anderem auch von Russland übrigens. Und dazwischen sozusagen sollen die Leute sich jetzt entscheiden, von wem sie Schutz sich erhoffen. Sie erhoffen sich auch nicht wirklich Schutz von HTS, also die Beobachtung, die wir haben von den Leuten, mit denen wir sprechen im Gebiet Idlib, die sind sehr kritisch, aber sie sagen, naja, HTS hat leider aufgrund der letzten Jahre die Dominanz gewonnen. Gleichzeitig hat die westliche Gebergemeinschaft weitestgehend die Unterstützung eingestellt für uns Zivilgesellschaft. Das heißt, wir können uns auch gar nicht mehr unabhängig wehren dagegen, und die Möglichkeiten, die wir haben, sind sehr begrenzt. Die Leute sind sehr, sehr erbost auf HTS, weil sie sagen, de facto sehen wir nichts an Hilfeleistungen. Es gibt keine Koordination von Erste Hilfe einsetzen. Das heißt, die Leute, man muss sich das vorstellen, 300.000 circa leben größtenteils momentan auf den Feldern unter
Olivenbäumen. Aber die Sorge offensichtlich der von Oppositionellen, jedenfalls dem Regime in die Hände zu fallen nach einer möglichen Eroberung von Idlib und von dieser Stadt, ist offensichtlich noch größer.
Die ist natürlich größer. Da müssen Sie sich angucken, dass es natürlich einfach ein Staatsapparat ist. Ein Staatsapparat, der gut durchstrukturiert ist, der verschiedene Einheiten hat, der Gehälter bezahlen kann, während HTS, auch wenn es eine Terrormiliz ist, a, 70% der Region Idlib nur kontrolliert, b, natürlich noch nicht so gut auch finanziell und strategisch und von der zentralen Struktur her aufgestellt ist, dass es das in der Tiefe kontrollieren kann. Aber die Leute wissen auch, dass die Zeit naht, die Bodentruppen, deswegen haben sie Angst vor den Bodentruppen, weil sie wissen, das ist sozusagen der Mega-GAU, denn dann wissen sie, wir werden direkt nach Damaskus in die Gefängnisse geschickt und wir werden da nicht wieder rauskommen. Im besten Fall werden wir gefoltert, im schlimmsten Fall werden wir getötet.
Ja, eine Sekunde, auch da jedes Wort richtig, aber es ist immer so leicht, auf die regionalen Akteure Steine zu werfen. Noch einmal und immer wieder Selbstkritik. Sie haben das Stichwort Schutzzonen genannt. Im Jahre 2012 ist dieser Vorschlag gemacht worden. Man höre und staune wirklich, ohne jede Ironie, von Erdogan. Das war auch aus Eigeninteresse, weil er kein Interesse daran hatte, dass Hunderttausende, nachher wurden es ja mehrere Millionen syrische Flüchtlinge, in die Türkei kommen oder über die Türkei weiterziehen. Und dieses Vorhaben ist sowohl sabotiert worden von der damaligen Obama-Administration als auch von der EU und nicht zuletzt von der Bundesregierung unter der Regie von Angela Merkel, dem heutigen Bundespräsidenten, damaligen Außenminister Steinmeier und dem damaligen Verteidigungsminister Thomas de Maizière, der diese Idee der Schutzzone, die auch von einigen hier in Deutschland propagiert worden ist, bezeichnete als die Idee von, ich zitiere wörtlich, Kaffeehausintellektuellen. Also Sie haben vollkommen recht, aber ich bin immer dafür auch zu fragen, wo sind unsere eigenen Defizite, also die Defizite deutscher und europäischer Politik, genau. Und die sind so haarsträubend. Und wenn man aus der Vergangenheit auf Gegenwart und Zukunft schließt, dann kann einem auch noch schlechter werden. Wir reden immer nur von Assad, nur in Anführungszeichen, aber die eigentliche Regie in Bezug auf Herrn Assad führt auch nicht Moskau übrigens, also nicht Putin, sondern der Iran.
Naja, so weit würde ich nicht gehen. Ich denke, das ist ein geschicktes Ausspielen auch beider Verbündeter seitens des Assad-Regimes. Wir können weder sagen, dass, was Herr Putin sagt und wünscht, 1:1 umgesetzt wird in Damaskus, und wir können auch nicht sagen, dass der Iran tatsächlich bestimmt, was in Damaskus für Entscheidungen getroffen werden. So einfach ist es eben nicht. Auch das ist übrigens ein Grund, warum Bashar al-Assad sich bis heute als Präsident an der Macht halten konnte. Das hat natürlich mit seinem eigenen Machtapparat zu tun, damit zu tun, dass eigentlich das Regime in Syrien den Staat ersetzt hat. Das heißt, vom Militär über die Justiz Justiz, mhm, über die Parlamentverwaltung, alles dient tatsächlich dem Machterhalt des Herrscherclans. Das ist das Innenpolitische. Mhm. Aber wir haben eben zwei außenpolitische Unterstützer, ja, die im Moment des Rettens von Herrn Assad an einem Strang ziehen. Aber je fester Herr Assad im Sattel sitzt, desto mehr treten ja auch die Unterschiede zutage. Wir haben ja interne Streitereien, wir haben ganze militärische Einheiten, ne, Armeeeinheiten, die zum Teil entweder Russland nahestehen oder dem Iran nahestehen, die sich gegenseitig bekämpfen. Und am Ende profitiert im Grunde Assad selbst und das Regime, indem er genau diese beiden Kräfte auch gegeneinander ausspielt. Und es ist eben nicht so einfach, dass hier eine Weltmacht Russland oder eine Weltmacht USA einfach den lokalen Stellvertretern sagen würde, mach dies oder das. Denn es ist komplexer geworden und dieser Konflikt wird eben auch entscheidend mitbestimmt von regionalen Akteuren, da kommt die Türkei ins Spiel, und von nichtstaatlichen Akteuren, das ist ganz wichtig, von Milizen, richtig, auf beiden Seiten.
Kommen wir gleich, richtig, zu den Akteuren. Ich will noch mal kurz zur Türkei kommen. Christine Lüttich, 3,5 Millionen syrische Flüchtlinge hat die Türkei aufgenommen, hat die Grenze aber inzwischen dicht gemacht, eben zu dieser Provinz, von der wir jetzt reden, zu Idlib, wo die Menschen eingekesselt sind, auf der einen Seite von Bodentruppen und Luftwaffe bedroht und auf der anderen Seite nicht raus können, weil einfach die Grenze zur Türkei festgemacht ist. Was ist der Wunsch der Türkei? Natürlich keine weiteren Flüchtlinge, aber was ist der politische Wunsch der Türkei?
Ja, das ist tatsächlich schwierig. Also es gibt mehrere Analysten, die tatsächlich sagen, und das, wenn man sich das anguckt, wie die Türkei sich verhält, würde ich dem zustimmen, die Türkei ist de facto in eine Falle getappt. Und zwar dieses Abkommen von Sotschi, was letztes Jahr im September geschlossen wurde, hat ja eigentlich dazu beigetragen, dass man gesagt hat, okay, Idlib ist als Gebiet sicher, solange die Türkei als vermeintliche Schutzmacht, da sind wir wieder bei, nämlich der Rolle, die diese Mächte spielen können, dafür sorgt, dass die Dschihadisten, namentlich HTS, sozusagen aus dem Gebiet herausgehen. Ne? Und das ist ja auch immer der Vorwand von Russland und Assad zu sagen, wir müssen dort vorgehen und bombardieren, dort sind Terroristen, egal ob dort auch Zivilbevölkerung durch diesen Kampf betroffen würde. De facto hat die Türkei aber natürlich da sich ein bisschen das eigene Grab geschaufelt, denn sie ist nicht in der Lage, HTS zu kontrollieren. Also es ist eine Al-Qaida-Ableger, das muss man sich nochmal vorstellen, die mal hervorgegangen sind sozusagen aus der Al-Qaida aus dem Irak und Syrien. Diese Kontrolle da vor Ort wirklich zu entwaffnen, das sind zehntausende Kämpfer, das ist jetzt keine kleine Truppe, sehr, sehr schwierig. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass die Türkei nämlich massives Interesse daran hat, sich mit Russland zu verständigen, um nämlich, und diese Gespräche laufen heute, während wir hier reden über Idlib, nämlich eine sogenannte Safe Zone, da sind wir wieder bei den Schutzzonen von 2012, die Herr Wolfson angesprochen hatte, aber in der Region zu der kurdisch-dominierten Gebieten im Nordosten Syriens zu kontrollieren. Und da wird tatsächlich momentan gesagt, die sollen sich 40 bis 50 Kilometer südlich zurückziehen von den USA, und wenn die USA das und die schweren Waffen abgeben und wenn sie das nicht schaffen, dann muss die Türkei sozusagen, sieht sich gezwungen einzumarschieren.
Die Kurden, Michael Wolfson, die den USA geholfen haben, sozusagen als Bodentruppen geholfen haben in diesem Krieg, weshalb sich die USA so ein bisschen auch den Kurden vielleicht noch verpflichtet fühlen, oder wie sehr fühlen sie sich noch verpflichtet?
Das ist die Frage. Es gab ja schon Andeutungen von Trump, dass er sich aus Syrien ganz zurückziehen wolle. Das ist dann von der Administration oder in der Administration Trump verhindert worden. Aber man kann, ohne Prophet spielen zu wollen, sagen, bei der politisch aus US-Sicht besten Gelegenheit würde man die Kurden fallen lassen. Aber das ist nicht nur die Trump-Administration, sondern auch wir Europäer, nicht zuletzt die Deutschen, haben die Kurden sowohl in Syrien als auch im Irak als Akteure gegen den IS gebraucht. Und dann, als die irakischen Kurden, die syrischen wollen es auch nicht anders, mehr Autonomie bis hin zur Selbstständigkeit wollten. Im Irak gab es ein Referendum über Unabhängigkeit des Kurdengebietes. Dann haben wir gesagt, kommt gar nicht in Frage. Also wir spielen hier auch ein sehr zynisches Spiel. Kurzum, die Kurdenfrage würde ich noch ergänzen zu all dem, was beide Damen aus meiner Sicht völlig zu Recht gesagt haben, ist der Hauptgrund, weswegen die Türkei in der Gesamtregion, nicht nur in Idlib, sondern um Idlib herum interveniert, in der völligen Fehleinschätzung, die Kontrolle über die syrischen Kurden würde die Kontrolle über die türkischen Kurden erleichtern. Ja. Das ist eine absolute Fehlkalkulation. Wir haben es hier mit Gruppierungen zu tun, die man zu Recht Terroristen nennt, die auch die Guerillakriegsführung ausüben. Also die Türkei kann sich militärisch einstweilen im wahrsten Sinne des Wortes zu Tode siegen. In und um Idlib ebenso wie in den syrischen und irakischen Kurdengebieten. Aber das Kurdenproblem bleibt für Erdogan und die Türkei ein genuin türkisches Problem. Und wenn die das nicht politisch in den Griff bekommen, werden sie es weder militärisch langfristig, Stichwort Guerilla, oder auch ökonomisch in den Griff bekommen, weil die türkische Kurdenregion die entscheidende Region ist für den Export von Öl und Erdgas, weil dort die Pipelines sowohl aus dem kaspischen Raum enden als auch dem nahöstlichen Raum.
Aber die Verhinderung einer kurdischen Autonomie, gleich welcher Region, ist offensichtlich ein ganz wichtiger Impuls für Erdogan, sich da einzumischen. Wir reden über den Krieg in Syrien heute mit Michael Wolfson, Historiker, mit Christine Lüttich vom Verein Adopt a Revolution und mit Christine Hellberg. Sie ist Journalistin und hat ein Buch geschrieben, aus dem wir sozusagen auch den Titel heute entlehnt haben, Diplomatie am Ende oder Ende der Diplomatie. Frau Hellberg, wir haben jetzt gesprochen über so viele Akteure in diesem Bereich, über die Türkei, über Kurden, über die Milizen, über Russland, über die USA. Wir müssten noch über den Iran reden und über Israel. Ist es nicht schon ein Anzeichen dafür, warum das Thema Diplomatie in diesem Gebiet solche Schwierigkeiten hat?
Und nicht nur in diesem Gebiet, das ist eigentlich die These meines Buches, Syrien ist das Symptom einer neuen Weltunordnung. Denn dieser Konflikt zeigt eben in dem vollen Ausmaße, nämlich diplomatisch, politisch, humanitär und auch juristisch, das Totalversagen dieses internationalen Apparates, wie wir ihn nach dem Zweiten Weltkrieg errichtet haben, als internationale Gemeinschaft, um Kriege zu verhindern, um friedliche Mittel zu finden der Konfliktdeeskalation und das, was im Kalten Krieg noch gut funktioniert hat, in dieser bipolaren Welt zwischen Ost und West, das funktioniert heute in der multipolaren Welt eben gar nicht mehr. Denn sobald im Weltsicherheitsrat zwei Vetomächte sitzen, die in einem innersyrischen, innerstaatlichen Konflikt wie dem syrischen sich auf die eine oder andere Seite schlagen, ist diplomatisch schon mal nichts zu erreichen. Der Weltsicherheitsrat ist blockiert.
Durch Russland.
Wir sind durch Russland politisch, genau. Wir sehen diplomatische Initiativen. Dort sitzen Menschen, die gar keinen Einfluss haben auf das Geschehen am Boden, weil eben die ganzen lokalen Gruppen, nichtstaatliche Gruppen, aber auch kleinere regionale Mächte gar nicht mit am Tisch sitzen. Und wir sehen, dass auch Staaten selbst sich ja gar nicht mehr mit der eigenen Armee einsetzen zum Beispiel und hinschicken, sondern im Falle des Irans zum Beispiel die Revolutionsgarden schicken, im Falle des Libanon geht die Hisbollah kämpfen, die sowieso oft nie keine staatliche Befehle hört. Auch Russland schickt ja auch gerne eigene Söldner und eben nicht nur die staatliche Armee. Und das verkompliziert den Kampf am Boden auch, weil wir am Ende sehr viele nichtstaatliche Kämpfer und Söldnertruppen haben, die, wenn der Krieg vorbei ist, selbst wenn sich da irgendjemand in einem fernen Ort in Genf auf irgendetwas einigt, sagen, ja, Moment mal, ich will aber dieses Gebiet kontrollieren und an dem Checkpoint verdiene ich eine Menge Geld. Mhm. Wie will sich also ein Konflikt befrieden lassen? Eigentlich müssten alle diese Kriegsherren mit an einen Tisch. Das ist sehr schwierig. Und wir sehen zugleich, dass die großen Mächte, von denen wir Lösungen gewöhnt sind, diplomatische, nicht mehr den Einfluss haben wie früher. Ein gutes Beispiel ist die Türkei und ihr Verhältnis zum Westen und zu Russland. Eigentlich ist die Türkei ja NATO-Mitgliedstaat. So denken wir also, naja, wenn Herr Trump sagt, also hier unser NATO-Mitglied Türkei, lieber Herr Erdogan, kannst du mal dies und jenes tun und lassen? Dann sagt er, nö, ganz und gar nicht. Mhm. Die kurdischen Kämpfer, um das ein bisschen zu differenzieren, weil wir immer nur von den Kurden sprechen, also das sind die Volksverteidigungseinheiten, die YPG, das ist also eine Schwesterpartei der PKK. Aus türkischer Sicht eine Terrororganisation. Es geht also nicht jetzt pauschal immer nur um die Kurden. Mhm. Die YPG sind die Hauptverbündeten der USA gewesen im Kampf gegen den IS. Aus Sicht der Türkei sind es Terroristen. Das heißt, die Verbündeten des Westens sind die Terroristen der Türkei, obwohl die Türkei und die USA eigentlich enge Verbündete sind. Und so kommt es, dass auch Allianzen sich ständig verändern. Dass die Türkei eben sagt, ja, eigentlich mit der NATO schon, aber jetzt kaufe ich doch mal lieber schweres Kriegsgerät und Flugabwehrsysteme aus Russland.
Der runde Tisch, an den man alle setzen müsste.
Den gibt es in dieser Form nicht.
Den gibt es nicht, aber den gibt es vielleicht auch gar nicht in dieser Größe, wie er nötig wäre.
Das nicht, aber man kann ja auch einzelne Schritte nacheinander tun. Ganz konkret, ich stimme Frau Hellberg völlig zu, die Mechanismen, die in der Vergangenheit entwickelt worden sind, eignen sich in der Gegenwart für die Konfliktlösungen überhaupt nicht. Ganz konkret nehmen wir das Beispiel Russland. Sie haben die Söldner erwähnt, richtig, das ist die Gruppe Wagner, dann aber auch die russische Luftwaffe. Warum ist Putin denn überhaupt in Syrien? Warum ist also Russland zur Intervention übergegangen? Da muss man auf die russischen Interessen Interessen schauen. Putin will ein Quid pro Quo. Das heißt konkret, er hat ja gar keine elementaren Interessen in Syrien. Aber was gibst du mir, damit ich etwas bekomme? Und was will Putin bekommen? Ganz eindeutig die internationale Anerkennung der Annexion der Krim. Völkerrechtswidrig, das stimmt. Auf der anderen Seite ist das eine schwere Kiste, denn die ethnolinguistische Zusammensetzung der Krim ist ganz eindeutig mehrheitlich russisch. Also das ist nicht nur eine Unterdrückung, das ist völkerrechtlich ein Bruch, aber in Bezug auf die Selbstbestimmung sieht das schon anders aus. Das Gleiche ist der zweite Teil, den Putin haben will, nämlich die internationale Anerkennung einer, nennen wir das, Sonderform für den Osten der Ukraine. Wenn man, es ist ein sehr problematisches Feld, aber man muss sich hier die Fragen stellen, kann man, will man, ich fürchte, man wird oder man muss hier Putin entgegenkommen, wenn man einen Teil des syrischen Konfliktes, Anführungszeichen oder in diesem Falle nicht, lösen will. Denn bei aller Unabhängigkeit, die Assad hat, ohne den russischen Verbündeten, ist die Geschichte außerordentlich schwierig.
Auf jeden Fall.
Und die Israelis machen einen anderen Punkt, der Assads Selbstbestimmung in Anführungszeichen stärken könnte. Es sieht danach aus, dass die Israelis die Iraner über kurz oder lang aus Syrien hinausbomben wollen. Dann hätte Assad tatsächlich die Manövrierfähigkeit, die er haben will. Das macht sein Regime nicht menschlicher, gewiss, aber so kommt der Überschaubarkeit rein. Alles sehr zynisch, aber ich sehe analytisch keine andere...
Aber ich finde, man kann diese Analysen betreiben, wir haben die schon in vielen anderen Konflikten gesehen. Ich finde, das bringt uns ja nicht weiter. Also die Frage ist ja, diese Feststellung, das haben wir jetzt alle zu Recht gesagt, ist, wir sind in einer neuen Weltordnung, der Kalte Krieg ist vorbei, die Neuordnung auch der Verteidigungswertesysteme, nämlich NATO gegen Ende Warschauer Pakt, sind natürlich auch verpasste Chancen gewesen. Das wissen wir alles, haben wir aber auch schon in anderen Konflikten sozusagen gesehen. Man möchte so an die 90er Jahre denken und Jugoslawien. Also die große Frage ist doch ein bisschen, wohin geht es jetzt? Denn wir reden hier, während wir sozusagen über Zynismus oder Nicht-Zynismus sprechen, darüber, dass hier Menschen tagtäglich sterben, dass Menschen verschwunden sind und dass hier auf Jahrzehnte eine Aussöhnung und Versöhnung mit den Menschen, zum Beispiel auch unter arabischen und kurdischen Bevölkerungsteilen, unmöglich gemacht wird. So. Und ich finde, da gibt es eigentlich ein paar ganz konkrete Forderungen, die man aufstellen kann. Ich finde, die erste Forderung ist zu sagen, Deutschland und Europa, da sind wir natürlich wieder bei der Gretchenfrage, muss eine proaktive strategische Außenpolitik betreiben.
Was heißt das?
So, das ist natürlich nicht einfach insofern, als dass wir innerhalb der EU die Spaltung haben, die wir alle kennen, die sich verstärkt haben in den letzten Jahren. Aber das bedeutet, dass man beispielsweise im Fall Syrien, ist es sehr schön erkennbar, dass Deutschland natürlich relativ viel Geld und auch Diplomatie und Mittel investiert hat, um bestimmte Prozesse zu unterstützen, de facto aber eigentlich nie eine Strategie vorgelegt hat, wie weit sie bereit sind zu gehen, um wirklich Unterstützung zu leisten für Syrien. Was ist die Vision? Wie soll man da hinkommen? Man versucht auch ein Lead zu übernehmen, indem man nämlich sagt, man lädt andere Kräfte und Mächte, zum Beispiel auch die USA, ein proaktiv und sagt, wir machen uns Gedanken, das sind die Vorschläge, das ist eine Roadmap und warten nicht darauf, dass die USA das tut. Und ich finde, das vermisse ich und ich vermisse das insofern auch von uns in unserer Diskussion, jetzt nicht zu sagen, da muss die syrische Bevölkerung das ausbaden, sondern da müssen wir auch in den Formaten wie Münchner Sicherheitskonferenz und anderen Formaten wirklich diese Forderungen auch an die Außenpolitik stellen. Und das mag kompliziert sein, aber da können wir uns nicht wegstellen, wenn wir haben diese internationale Verantwortung. Und was hier auf dem Spiel steht, und das müssen wir uns nochmal vergegenwärtigen, ist die gesamte Glaubwürdigkeit dieses universalen Rechtekanons und Menschenrechtekanons, den wir nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen haben. Der wird de facto momentan abgebaut, entwertet und das steht auf dem Spiel. Und dann fragen wir uns sozusagen für die Zukunft, warum terroristische Gruppen, andere Ideologien so attraktiv sind. Das ist einer der Gründe und ich denke, da müssen wir ran. Und die Kurdensituation momentan und die Politik der Bundesregierung wäre eigentlich eine gute Möglichkeit, sich da jetzt aktiv einzubringen.
Ja, also man könnte ja mal ganz konkret. Ja, ich hätte mal ein paar Vorschläge. Zunächst mal hat der Westen ja eine gewisse Verantwortung im Osten des Landes, da er dort selbst durch Bombardierung großen Schaden angerichtet hat. Zum Beispiel die Stadt Raqqa ist schwer zerstört, immer noch vermint. der Westen, in dem Fall die Europäer und die USA, kümmern sich viel zu wenig um die Gebiete, die sie selber zerstört haben. Das sind die ehemaligen IS-Gebiete. Wir sind nicht mal bereit und in der Lage, die eigenen IS-Kämpfer, die sich in Deutschland radikalisiert haben, zurückzuholen. Das ist auch schon ein erster Punkt im Sinne von, wir stehen uns aus der Verantwortung und überlassen jetzt den kurdischen Verbündeten dort auch noch unsere deutschen IS-Kämpfer. Ein zweiter Punkt wäre, dass man in dieser Region sehr wohl mehr Verantwortung übernehmen könnte und Einfluss nehmen könnte auf die PED, die Partei der Demokratischen Union. Das ist diese kurdische Selbstverwaltung, Autonomie, indem man sie weiter unter Druck setzt und sagt, seht her, es gibt ein bisschen zivilgesellschaftliche Initiative bei euch, deren Handlungsspielräume müsstet ihr erweitern. Dann sind wir auch bereit, vor Ort dieses Gebiet vor einem türkischen Angriff zu schützen etwa. Damit tut sich die Bundesregierung sehr schwer, weil sie keinen Ärger mit Herrn Erdogan in der Türkei riskieren möchte, weil eben die PED als Schwesterpartei der PKK dort kein Ansprechpartner sein will. Die Bundesregierung finanziert ja noch nicht mal irgendwelche Projekte im Nordosten des Landes aus diesem Grund, weil man Angst hat vor irgendeiner Aktion, die aussieht, als würde man mit dieser kurdischen Führung da gemeinsame Sache machen. Was mich besonders ärgert, ist, dass wir offensichtlich nichts gelernt haben als europäische Außenpolitiker aus den Erfahrungen der arabischen Aufstände 2011. Wenn wir immer noch denken, dass ein Präsident el-Sisi in Ägypten stabil hält und uns vor Millionen von ägyptischen Flüchtlingen bewahrt, dann haben wir überhaupt nicht verstanden, wo Extremismus herkommt. Und das ist für mich das Ärgerliche, dass wir denken, mit Saudi-Arabien und eben Ägypten und anderen Ländern der Region sollten wir Geschäfte machen, wir sollten die stärken. Herr Gabriel hat damals Außenminister ihn sogar als tollen Führer oder so etwas bezeichnet, ohne dass wir wirklich verstehen, dass genau diese autoritären Systeme den Nährboden schaffen, auf dem Extremisten nachher groß werden können. Nämlich keine politische Mitbestimmung, tägliche Erniedrigung, keine wirtschaftliche Perspektive für die Jugend. Wir reden hier von 50% der Bevölkerung, die unter 30 sind. Das ist sozusagen eine demografische Masse von Menschen, die darauf wartet, jetzt beteiligt zu werden. Gucken Sie sich an, was in Algerien passiert. Gucken Sie sich an, was im Sudan passiert. Und wenn jetzt Europa, und wir reden nicht von Europa, denn Europa zerlegt sich gerade selbst. Wir müssen eigentlich von Kerneuropa sprechen. Deutschland, Frankreich und England, auch bald nicht mehr dabei. Aber das sind die Länder oder auch die Niederlande und andere mit Abstrichen, die überhaupt noch bereit sind, außenpolitisch an solche Werte anzuknüpfen, wie Frau Lüttich sie gerade erwähnt hat. Das sind ja nicht irgendwelche Werte, die wir mal ganz prima für uns finden, sondern das sind eigentlich die Grundwerte, auf denen die EU gebaut wurde. Und wenn wir die nicht verteidigen, mindestens das in der Form, dass wir solchen Regime keine Waffen mehr verkaufen und mindestens, indem wir mit diesen Regimen nicht pragmatisch auch noch Wirtschaftspolitik betreiben, sondern indem wir in diesen Ländern eben eher zivilgesellschaftliche Projekte, soweit es geht, unterstützen, dann ist das eben genau der gleiche Fehler, den wir vorher schon gemacht haben. Und dann fliegt uns das um die Ohren, weil solche Regime irgendwann aus der Bevölkerung heraus destabilisiert werden.
Herr Wolfson, Sie haben vorhin von Überschaubarkeit gesprochen. Könnte man nicht statt eines großen Tisches mehrere machen? Also an einen Tisch setzt man Russland, die Ukraine, Europa und lässt sie über die Krim reden, von dem Sie vorhin gesprochen haben. An den anderen setzt man die Türkei und die PKK und lässt sie über mögliche Friedensverhandlungen reden. An den nächsten setzt man Iran und Saudi-Arabien und an wieder einen Israel und den Iran. Alles weitere Parteien, Akteure, die in dieser Region ihre Interessen haben. Und Frau Hellberg sagt, diese Region eben auch zu ihrem Spielfeld machen. Also mit mehreren Tischen, um zu versuchen, diese ganzen Konflikte zwischen den Parteien zu lösen, um nicht Syrien immer weiter zum Spielfeld werden zu lassen?
Es ist ja nicht Syrien alleine Spielfeld, es ist der Irak, es ist die ganze Region, die ja in Unordnung ist aus verschiedenen Gründen. Alles wunderbare Vorstellungen, aber ich sehe nicht, dass der Iran und Israel oder die PKK und Erdogans Türkei an einen Tisch zu setzen sind. Da müssen Vorbereitungen hinter den Kulissen getroffen werden. Das heißt, sie brauchen Mediatoren, sie brauchen aber Mediatoren, die ihrerseits nicht nur freundliche Worte verlieren, wie etwa unser Außenminister Heiko Maas, der vor einigen Tagen in Teheran war. Einen Tag, nachdem er in Teheran gewesen ist, gab es die iranisch gesteuerten Sabotageakte. Also kurzum, eben ein Mediator oder verschiedene Mediatoren, die auch tatsächlich Druck ausüben können. Und das sind, es gefalle oder nicht, nach wie vor auch in der multipolaren Weltsituation, die wir heute haben, in erster Linie Russland und die Vereinigten Staaten von Amerika. Beide haben klar definierbare Interessen und die kann man gegenüber der jeweiligen regionalen, ich sag's mal salopp, Kundschaft durchsetzen, wenn man will, aber nicht mit einer Gesamtlösung. Also Ihre Frage bejahe ich. Punkt für Punkt mit den jeweiligen Akteuren. Aber da muss man eben eine große Strategie haben. Nicht nur jetzt, klingt sehr sympathisch, mit den zivilgesellschaftlichen Akteuren, sondern etwa, wenn Russland der Mediator ist, Kompromisse gegenüber Russland machen. Die sind schmerzlich, die sind zynisch, aber notwendig.
Aber das muss man durchspielen. Aber da muss ich sagen, da platzt mir ein bisschen der Kragen,
Herr Wolfson.
Und zwar, ich sage es Ihnen ganz konkret, beispielsweise, also das ist ja das Problem, Russland ist halt eben kein verlässlicher Partner. Das ist ja genau die Dramatik der ganzen Sache. Nehmen wir das Beispiel der verschiedensten UN-Resolutionen, die wir haben. Ich habe sie vorhin erwähnt, beispielsweise gegen Fassbomben, die jetzt in Idlib eingesetzt werden, gegen Streubomben, gegen alle möglichen Arten von Bomben.
Angriffe auf Krankenhäuser, mindestens 24 Angriffe auf medizinische Einrichtungen durch die WHO bestätigt.
Genau. Diese Koordinatoren wurden ja zum Beispiel über das OCHA, also ne, diese sozusagen humanitäre Agentur der UN, mitgeteilt den Russen und sie wurden bombardiert.
Das heißt, nur Papier.
Nee, die Frage ist nicht Papier. Die Frage ist, wie sehr schaffen wir es, Russland auch ein Stück weit dazu zu bringen, dass es sich wieder verpflichtet fühlt, den internationalen Regeln und Normen anzugehören. Und das fordern sie einerseits ein und wollen es andererseits nicht einhalten, wie ein kleines bockiges Kind. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da gibt es natürlich Gründe dafür, die verpasst wurden durch die NATO, das ganze Dilemma mit Libyen. Aber jetzt kommen wir ja sozusagen nicht voran, indem wir immer die Jahre zurückgucken, sondern wir müssen gucken, wie geht's jetzt weiter. Und was ich vermisse, gerade von der deutschen Politik, ist eine klare Haltung gegenüber Russland, dass diese Fragen auch thematisiert werden, dass man beispielsweise auch Botschafter einbestellt, dass man auch sagt, wir überlegen mal über syrien-spezifische Sanktionen gegenüber Russland nach. Die gibt es nämlich de facto nicht, bis heute nicht. Da ist nichts getan worden bisher. Und wenn man sich anguckt, dass mittlerweile durch diese ganze Gemengelage es dazu kommt, dass die Krim einen Großteil der Weizenimporte für Syrien mittlerweile stellt, dann sehen wir doch, wie verquer das Ganze läuft und dass das natürlich nicht einfacher wird in den nächsten Jahren. Und ein Beispiel wollte ich Ihnen nochmal sagen für die Verlässlichkeit von Russland als Partner und Mediator. Wir haben in mehreren sogenannten Deeskalationszonen gesehen, die zurückerobert wurden, dass Russland ein Garant sein sollte dafür, dass beispielsweise zurückgebliebene Bevölkerungsteile in Sicherheit leben können. Was ist erfolgt in den letzten Monaten? Das wurde sehr gut recherchiert von der Zivilgesellschaft vor Ort, von Journalisten. Diese Teile, zum Teil von gemäßigten Bataillonen, wurden trotzdem von Russland übergeben ans Regime oder von Regimetruppen gekidnappt, gefoltert und sind verschwunden. Und da gab es sogenannte Versöhnungsabkommen, die unterzeichnet wurden, die von Russland mediiert wurden. Das heißt, darauf ist kein Verlass und das müssen wir anerkennen. Und wir sehen ja auch, und Astana ist für mich das beste Beispiel, Astana funktioniert doch auch nicht. Es ist ja nicht so, dass Russland sozusagen es geschafft hätte, mit dem Iran-Türkei ein alternatives Format zu schaffen, sondern dieses Format scheitert grandios. Das heißt, was braucht es? Es braucht eine wirkliche Verbindlichkeit der bisherigen Regeln, die wir haben. Die sind eigentlich gut und diese Prozess muss jetzt sozusagen oberste Priorität bekommen. Und da vermisse ich auch beispielsweise Sondersitzungen des Auswärtigen Ausschusses, wenn es so losgeht, wie es in Idlib wieder losgeht.
Und was bringt denn der Auswärtige Ausschuss des Bundestages? Das sind alles wunderbare Chimären. Und alles, was Sie in Bezug auf die Unzuverlässigkeit Russlands sagen, völlig richtig. Nur wir müssen doch unterscheiden zwischen den taktischen Interessen und den strategischen. Ein taktisches Interesse Russland ist es, diese Abkommen zu unterzeichnen. Strategisch ist völlig klar gewesen von Anfang an. Putin wird sich nicht daran halten. Daher muss man fragen, was sind seine strategischen Interessen, was sind unsere, was sind die syrischen strategischen Interessen und da in diesem Fall nicht Assads strategische Interessen, sondern der Bevölkerung. Und da muss man eben wirklich mal ganz konkrete Schritte machen und das Einbestellen von Botschaftern, das sind alles nette Gesten, die die Öffentlichkeit beruhigen sollen, aber kein bisschen konkrete Verbesserung der Menschen in der Region.
Christine Hellberg, klare Haltung fordern Sie auch von Deutschland. Sie haben 7 Handlungsempfehlungen aufgeschrieben. Dazu gehört, dass Sie erwarten, keine Normalisierung der Beziehungen, über die wir vorhin gesprochen haben. Sie sagen, Syrer versorgen, Zivilisten schützen, ziviles Engagement fördern, Kriegsverbrechen strafrechtlich verfolgen, ganz wichtiger Punkt, zum Beispiel auch in Deutschland. Und Sie sagen, kein Wiederaufbau mit Assad. Auf diesen Punkt möchte ich jetzt mal kommen. Das heißt, kein Geld von Deutschland?
Der Westen finanziert 70% der humanitären Hilfe, die über die Vereinten Nationen Syrien erreichen. Das heißt, faktisch haben die UN-Unterorganisationen vor Ort eigentlich den Staat zum Teil ersetzt. Sie entlasten ihn massiv in der Versorgung der Bevölkerung. Diese Hilfsmittel haben auch in den vergangenen Jahren fast überwiegend Regimegebiete erreicht, weil das Assad-Regime bestimmt, wem geholfen wird. Die UN-Unterorganisationen machen in Damaskus nichts ohne die Zustimmung des Regimes. Das bedeutet, Assad sagt, was er sich wünscht, wem geholfen wird, welche Gehälter gezahlt werden, und die UN setzen das um mit 70% Mitteln aus dem Westen. Wir können also nicht davon sprechen, dass der Westen die Zivilisten in Syrien im Stich ließe. Ganz im Gegenteil. Jetzt geht es darum, wenn wir sehen, wie extrem politisiert diese humanitäre Hilfe ist, und wir reden von Jahren, in denen Gebiete abgeriegelt waren, über mehrere Jahre, zum Beispiel Ostruta, die östlichen Vororte von Damaskus, wo keine Hilfskonvois zugelassen wurden durch das Regime, während weiterhin Millionen an das Regime ausgezahlt wurden für zum Beispiel Gesundheitsprogramme. Das heißt, wenn wir sehen, wie es dem Assad-Regime gelingt, UN-Gelder für die eigenen Interessen zu nutzen, dann müssen wir verhindern, dass sich genau das beim Wiederaufbau wiederholt. Wir sehen schon jetzt beim Wiederaufbau von Homs, bei Plänen zum Wiederaufbau von Aleppo, dass genau das wieder passiert. Die UN-Unterorganisationen setzen um, was das Regime eigentlich plant. Und das ist eben nicht das, was die bedürftigsten Syrer bräuchten, deren Häuser zerstört sind, die zum Teil vertrieben sind, sondern der Aufbau, wie Assad ihn plant, dient dazu, die eigenen Anhänger zu belohnen, die engen Kumpel und Geschäftskumpel des Regimes zu belohnen mit großen industriellen Projekten und Wohnprojekten, zum Beispiel im Süden von Damaskus, und die Gegner zu bestrafen, damit sie nicht zurückkehren, wenn sie geflohen sind. Oder
wobei
damit
sie
doch
aufgerufen hat, Rückkehr im letzten Jahr.
Ja, das ist natürlich ein Mittel der Propaganda. Aber ich würde ganz kurz noch mal auf was zurückkommen, was Herr Wolfson auch gesagt hat.
Vielleicht noch ganz kurz zu dem Punkt des Wiederaufbaus, bevor wir jetzt schon wieder sozusagen zurückspringen, weil ich habe auch das Gefühl, es ist diese gefährliche Dynamik, dass wir uns immer wieder, und ich verstehe Sie da, Herr Wolfson, als außenpolitischer Analyst sozusagen, ist es natürlich Ihnen auch immer besonders wichtig. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, wir kommen ein bisschen in eine Sackgasse, wenn wir immer wieder von diesen strategischen und taktischen Interessen sprechen. Der Wiederaufbau, wir haben dazu übrigens eine Studie publiziert mit syrischen Wissenschaftlerinnen, zu die ich Sie gerne einladen möchte, zu checken bei uns auf der Webseite, Adopt a Revolution. Und da ist nämlich ganz klar rausgekommen, es ist doch sehr, sehr schwer, und daran haben sich ja auch die diplomatischen Gesandten der letzten 8 Jahre die Zähne ausgebissen, diese strategischen Interessen Russlands, Syriens und der vielen anderen Akteure sozusagen im Einklang zu bringen und da Ansätze zu finden, überhaupt Entry Points, wie man das so schön sagt in der Diplomatie, um überhaupt zum Verhandeln. Das ist ja nicht so, dass das nicht bekannt gewesen wäre. Wir sind doch noch nicht mal an dem Punkt, das hat auch Herr Carsten Wieland beispielsweise wieder neulich eindrucksvoll in einem Treffen belegt, wir sind noch nicht mal an dem Punkt, dass wir sogenannte vertrauensschaffende Maßnahmen umgesetzt hätten in Syrien. Und da möchte ich auf ein wichtiges Thema, was noch gar nicht gefallen ist, heute kommen. Wir haben Zehntausende politischer Gefangener in Syrien, die de facto verschwunden sind, deren Familien nicht wissen, wo ihr Mann, ihr Sohn, die Tochter, der Bruder, sind sie noch am Leben? Sind sie schon unter Folter gestorben? Wenn ja, wenn sie gestorben sind, weil teilweise schon sogenannte Todeszertifikate überreicht werden, aber nicht die Leichen. Wo sind die Gebeine dieser Person? All das ist nicht aufgearbeitet worden. Und es gab beispielsweise eine ganz klare Forderung seitens der Zivilgesellschaft, die sich sehr konkret eingebracht hat in Genf, die gesagt hat, wichtigste Maßnahme wäre Zugang zu den Gefängnissen. Das IKRK, das Internationale Rote Kreuz, müsste doch einfach in der Lage sein, in die Gefängnisse zu gehen, zu gucken, wer ist dort inhaftiert, wie sind die Haftbedingungen und so weiter. Wohl wissend, dass der Großteil der Menschen natürlich in sogenannten Geheimdienstzweigen in Folterkellern sitzt und nicht in regulären Gefängnissen. Wir sind noch nicht mal an diesem Punkt, dass es eine vertrauensschaffende Maßnahme gegeben hätte, die umgesetzt wurde nach 8 Jahren Verhandlungen. Und ich finde, das zeigt doch, wie schwierig das ist. Dann kommen wir auch, finde ich, mit einer Analyse von taktischen, strategischen Interessen nicht wirklich weiter. Ich finde, es muss jetzt tatsächlich der Druck erhöht werden. Denn das ist das, was wir auch gesehen haben. Es gab immer dann Zugeständnisse, wenn der Druck erhöht wurde. Nicht militärisch, sondern diplomatisch, um das nochmal hervorzuheben.
Aber es ist ganz wichtig, und da würde ich Herrn Wolfson schon recht geben, natürlich müssen wir die strategischen Interessen aller Akteure beachten und kennen. Und ich würde argumentieren, dass eigentlich Wladimir Putin in Syrien erreicht hat, was er wollte. Ja. Er ist als Weltmacht wieder anerkannt, er hat die Amerikaner als Ordnungsmacht im Nahen Osten beerbt und er hat sich eine militärische Präsenz im Mittelmeerraum gesichert. Das ist das, was er in Syrien wollte, das hat er erreicht. Er möchte ja im Grunde jetzt Syrien aus der Ferne steuern, will sich da zurückziehen. Das ist alles wahnsinnig teuer, kann er sich wirtschaftlich gar nicht leisten, diese Intervention in Syrien. Insofern hat man mit Herrn Putin eigentlich schon eine Verhandlungsgrundlage und die würde ich nicht ausdehnen dann auf die Krim oder andere Themen, sondern würde dann ganz klar sagen, also Herr Putin, wenn Sie gerne möchten, dass wir hier irgendwas finanzieren in Sachen Wiederaufbau, dann müssten doch mindestens zum Beispiel die mindestens 80.000 politischen Gefangenen erstmal entlassen werden. Dann müssten wir reden, dass dieser Wiederaufbau in einer Weise finanziert wird, der transparent ist. und dass tatsächlich die Menschen profitieren, die das am dringendsten nötig haben. Also wir müssen klare Bedingungen formulieren, bevor wir Wiederaufbau finanzieren, klare Bedingungen formulieren, bevor man einen Teil der Sanktionen womöglich aufhebt, die sich in erster Linie gegen Einzelpersonen des Regimes richten und nicht in ihrer Mehrheit, zum Beispiel Medikamente und Nahrungsmittel stehen gar nicht auf der Sanktionsliste der EU. Auch das ist eine Form der Propaganda der anderen Seite zu sagen, die Syrer leiden wegen westlicher Sanktionen. Das ist so nicht der Fall. Aber das wären Punkte, die man ganz konkret mit Wladimir Putin ansprechen könnte. Und ich würde Frau Lüttich recht geben in dem Sinne, als dass wir eigentlich Druck brauchen. Ja, also eine Regierung, die Krankenhäuser gezielt bombardiert und es gibt keinen Aufschrei dazu, da müsste man schon sagen, also wir könnten ja mindestens mal die Vertreter russischer Rüstungsfirmen, die ihre Güter ja gerade auch in Syrien testen, neue Militärtechnik austesten, um sie besser zu verkaufen, die könnten wir einfach mal sanktionieren für das, was sie in Syrien ausrichten. Also gezielte Sanktionen gegen Vertreter des Militärapparates in Russland, das sind ja keine Sanktionen gegen Russland allgemein, sondern ganz gezielt für Menschen, die in diesem Syrienkrieg in einer Weise Bombenangriffe zu verantworten haben, die ganz klar der Genfer Konvention zum Beispiel widersprechen.
Druck ausüben kann nur derjenige, der Druck ausüben kann. Und Deutschland ist strategisch, wirtschaftlich, Stichwort Erdgas, von Russland abhängig und steigert diese Abhängigkeit zusätzlich. Und eine Reaktion, die wir in der gegenwärtigen Diskussion beobachten können, ist, dass nicht zuletzt auch von CDU-Politikern, vorwiegend in Ostdeutschland, eine Lockerung der Sanktionen gegenüber Russland gefordert wird, gegen wen auch immer in Russland. Also
Stichwort Erdgas.
Ich bin in Bezug auf Ihre Ziele völlig Ihrer Meinung. Nur wir müssen eine realistische Analyse machen und Druck ausüben ist leicht gesagt, aber das kriegen Sie in Deutschland weder gesellschaftlich durch. Nur wenn Sie über Moral alleine sprechen, dann ja.
Nein, wir reden über Interessen.
Aber konkret ja, und das ist nicht möglich. Wir sind hier am kürzeren Hebel.
Nein, dann wäre aber das Mindeste und Stichwort Klimawandel und Energiewende, dann müssten wir doch jetzt verstehen, dass wir uns wirklich unabhängig von fossilen Energiequellen machen. Ja? Also wenn Sie sagen, wir können eigentlich gegenüber Russland keinen Druck ausüben, weil wir brauchen ja das russische Erdgas, dann denke ich mir, da haben wir auch 10 Jahre mindestens verschlafen. Dann müssten wir natürlich wirklich sagen, wie werden wir unabhängiger von genau solchen Brennstoffen? Und das würde uns dann auch international in der Politik mehr Handlungsspiel
offen. Würde, sind wir aber nicht.
Ja, ist höchste Zeit.
Politikentscheidung ist hier und heute.
Wann, wenn nicht jetzt, umsteuern?
Ja, richtig. Ja,
und schon sind wir beim nächsten großen Thema. Ich will noch bei unserem jetzigen bleiben. Frau Herberg, Sie haben vorhin von den Interessen der Unterstützer gesprochen. Russland, darüber haben wir gesprochen, der Iran. Syrische Milizenführer, die offensichtlich ja gar kein Interesse daran haben, dass dieser Krieg wirklich zu Ende ist, weil sie dann ihre eigene Macht- und Geldverdienstmöglichkeiten verlieren würden. Und regimetreue Geschäftsleute, die Sie ansprechen. Und die, sagen Sie jedenfalls, auf den Wiederaufbau spekulieren, sehr auf ausländische Finanzhilfe spekulieren, die bei Großprojekten bevorzugt werden. Da sind wir ja wieder beim Thema Korruption, Günstlingswirtschaft, all das, was die Demonstranten 2011 angeprangert haben. Unterdrückung, Ungerechtigkeit, staatliche Willkür. Wie groß ist die Frustration? Das Agieren der westlichen Welt, Christine Hellberg, haben Sie auch geschrieben, lässt das Gesellschaftsmodell liberale Demokratie jetzt nicht gerade an Attraktivität gewinnen.
Tatsächlich haben autoritär geführte Länder ja viel effektivere Außenpolitik gemacht in Syrien und ihre Interessen viel besser durchgesetzt. Siehe Russland, siehe die Türkei aber auch. Und ich denke, wir müssen lernen, dass im Umgang mit diesen Mächten, ja, man vielleicht doch auch, ja, jetzt sind wir wieder beim Druck, mehr Druck auszuüben ist. Wenn Sie sich mal angucken als Beispiel das Verhältnis zwischen der Türkei und Russland, das hat in den letzten wenigen Jahren wirklich hohen Höhen und Tiefen erlebt. Sie erinnern sich vielleicht an den Abschuss eines russischen Kampfjets durch die Türkei. Damals dachten alle, oh, da geht's Krieg, ganz furchtbar, ganz schnelle Sanktionen. Russische Touristen sind nicht mehr in die Türkei gefahren. Wenige Monate später Gipfeltreffen, die beiden Präsidenten treffen sich, Schulterklopfen, alles ist wieder in Ordnung. Also diese autoritären Regime, will ich damit sagen, sind in einer Weise handlungsfähig, der sie sehr kurzfristig sagen, das wollen wir nicht, wir kaufen hier Waffen, wir verkaufen sie dort
und wir tun's
in Syrien
einfach.
Und wir tun es einfach. Während wir in Deutschland in unserer sehr guten parlamentarischen Demokratie natürlich langfristig den Dialog mit den USA nicht verlieren wollen und auch natürlich die Gesprächskanäle in die Türkei offen halten wollen und zu Herrn Putin, das ist alles gut und schön, aber es bringt uns außenpolitisch gerade nicht weiter, immer nur auf Appeasement und immer auf Verständnis zu setzen, sondern wir müssen dann schon mal auch kurzfristig sagen, so und hier erhöhen wir den Druck, indem wir tatsächlich Sanktionen verhängen oder indem wir eben gut Botschafter einbeziehen oder indem wir unsere Interessen vor Ort eben auch mal vehement durchsetzen.
Herr Wolfson, sehen Sie da eine Gefahr, dass sich diese Systemfrage weltweit stellt?
Kurzfristig ja, aber langfristig kann eben ein autoritäres oder noch schlimmer diktatorisches, terroristisches Regime eben doch nicht durchsetzen. Denn es gibt eine historische Urkraft, die bezieht sich auf Individuen ebenso wie auf Kollektive. Sie können Gott sei Dank langfristig das Streben von Menschen, noch einmal individuell und kollektiv, nach Selbstbestimmung nicht unterdrücken.
Ein optimistisches Schlusswort.
Nein, das ist nicht so. Sehen Sie mal, Erdogan wackelt auch und Herr Putin, also kurzum, die Frage ist, hier und heute sieht es verheerend aus, deprimierend. Langfristig werden sich diese Tyrannen nicht halten.
Wir haben heute über den Krieg in Syrien diskutiert, hier im Wortwechsel mit Christine Hellberg, Journalistin und Autorin, mit Christine Lüttich von Adopt the Revolution und mit dem Historiker Michael Wolfson.